MDR Kultur. Unter Büchern.
Mit Britta Selle. Schön, dass Sie dabei sind. Tell me how you love a man who doesn't know that you love him, doesn't know that you care, and that you are here. How do you love a man who doesn't know that you love him, doesn't know that you're here, and that you sing for him? Superstitious freaks pushing notes through bricks as if anyone can really hear them. Well, this is me reaching through eternity beyond the Milky Way, the immaterial plane. And can you hear me? Can you see me? I am paper thin. Can you hear me? I am paper thin. Macht man da, wenn der andere nicht mitbekommt, dass man ihn liebt? Das fragt sich auch Ari Engel in ihrem Song How Do You Love a Man hier bei MDR Kultur unter Büchern. Heute reden wir über Kinder- und Jugendbücher und wir sprechen mit Menschen, die ganz ursächlich an den Büchern beteiligt sind. Welche Geschichten brauchen Kinder? Diese Frage stelle ich dem Kinderbuchautor Heinz Janisch. Der Österreicher hat vor kurzem den sogenannten Nobelpreis für Kinderliteratur bekommen, den Hans-Christian Andersen-Preis. Dieser Mann könnte eine Antwort auf die Frage haben. Dann plaudert die Verlegerin Monika Osberghaus über 15 Jahre Klett Kinderbuchverlag Leipzig und die dabei durchlebten Höhen und Tiefen. Und natürlich stehen auch ganz konkrete Lesetipps auf dem Programm. In den Buchtipps in Kürze zum Beispiel, da krabbelt und brummt es. Hier widmen sich drei ganz verschiedene Kinderbücher kleinen Krabbeltierchen. Das ist heute MDR Kultur unter Büchern. I thought it felt different playing Wembley. 80,000 singing with me is what I've been chasing. 'Cause this is the dream. When it was all over, I cleared out the room, grabbed a couple beers, just me and you. Then we start talking the way that we do. Ain't it funny how the simplest things in life can make a man? Little moments that pass us by. Oh, but I remember.
kiss, the first night, the first song that made you cry, the first drink, red wine, on a step in Brooklyn. I still feel the first fight, we both made it out alive, and I can't wait to make a million more first times. Greatest thing that I have achieved is four little words down on one knee. I said, darling, are you joking? And I just said, please. Ain't it funny how the simplest things in life can make a man? Little moments that pass us by. Oh, but I first kiss, the first night, the first song that made you cry, the first look in your eyes, when I said I love you, I can still feel the butterflies from when we stumbled home that night. I can't wait to make a million more first times. Oh, but I remember. First kiss, first night, first song that made you cry, first dance, moonlight in your parents' garden. I can't wait to see everything that's yet to be. A first child and then a million more first times.
Ed Sheeran feiert die besonderen Momente im Leben hier bei MDR Kultur unter Büchern mit seinem Song First Times. In dieser Stunde unter Büchern reden wir heute über Kinder- und Jugendbücher. Einer, der da als Autor intensiv mitmischt, ist der österreichische Kinder- und Jugendbuchautor Heinz Janisch. Vor 2 Wochen wurde er mit dem renommierten Hans-Christian Andersen-Preis ausgezeichnet. Dieser Preis ist die wichtigste internationale Auszeichnung für Kinderbuchautoren und Illustratoren. Ich freue mich sehr, Heinz Janisch, Sie hier begrüßen zu dürfen.
Ja, ich danke für die Einladung zum Gespräch.
An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Sie für diesen Preis. Wie sieht's denn bei Ihnen mit der Freude aus, der ja immerhin fürs Lebenswerk vergeben wird?
Ja, vielen Dank für die Gratulation. Ich bin immer noch dabei, es zu verdauen, ehrlich gesagt. Ich habe nicht damit gerechnet und freue mich sehr. Es berührt mich, weil es quasi eine internationale Anerkennung und Wertschätzung meiner Arbeit ist. Man merkt das, glaube ich, selber nicht so. Man arbeitet vor sich hin, man schreibt seine Bücher, man macht seine Workshops. Es ist schön, wenn das dann gesehen wird.
180 Geschichten, in denen Sie Kinder in Beziehung zur Familie, zu den Freunden, zur Welt setzen. Sie zeigen, wie Kinder bestimmte Situationen erleben und bewältigen. Was möchten Sie denn Leserinnen und Lesern in Ihren Büchern mitgeben?
Also ich glaube, das Wichtigste ist Ermutigung, der zu sein, der man ist. Und das Gefühl, dass alles möglich ist. Du gehst um die Ecke und wirst verzaubert oder verwandelt. Also ich glaube, es geht um so Möglichkeiten und deshalb rede ich auch so gern mit den Kindern, um Geschichten auch weiterzudenken und zu sagen, vieles ist möglich, man kann links gehen, man kann rechts gehen. Also es geht um vielleicht auch Lebensentwürfe, aber es geht sehr viel um Ermutigung, glaube ich.
Auf Ihrer Website schreiben Sie, mir ist wichtig, dass Kinder Bücher als Geschenk erleben, wie eine Art Wundertüte. Man macht sie auf und lässt sich überraschen. Welche Überraschung meinen Sie denn damit?
Na, jedes Buch ist eine Überraschung, weil man lernt einen Menschen kennen, man lernt ein Gefühl kennen, eine bestimmte Situation. Also ich erlebe Bücher selber wie Wundertüten. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Was will diese Figur von mir? Warum handelt sie so und nicht anders? Warum berührt sie das sehr? Warum trifft sie das? Warum ist das ein Schmerz? Warum ist das eine Freude? Also die Wundertüte meint einfach, alles ist möglich, lass dich überraschen und schau dir alle Möglichkeiten an.
Wenn Sie auf Ihren Anfang gucken, was hat Sie denn dazu bewogen, Geschichten für Kinder aufzuschreiben?
Ja, die Kinder fragen mich ja manchmal, wie hast denn du angefangen, warum machst du Gedichte und Geschichten? Und ich erzähle Mama von meinem Großvater, der was sehr Schönes gemacht hat, wie ich noch ganz klein war, der sich immer mit mir auf eine Bank vor unserem Bauernhof im Südburgenland gesetzt und Mutter gesagt, jetzt schauen wir in den größten Fernseher der Welt. Wir hatten überhaupt keinen Fernseher. Er hat den Himmel gemeint. Und dann haben wir so Wolkenspiele gespielt. Also der Wolkenball aus dem All fliegt mit einem Knall auf den Kuhstall und solche Sachen. Mhm. Also wir haben einfach so dahin gereimt. Und ich habe schon als Kind gemerkt, dass mir das leicht fällt und Spaß macht. Und habe dann später, wenn ich Märchenbücher gelesen habe und die haben immer geendet mit dem Satz, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute, war ich immer irritiert, warum die Geschichten nicht weitergehen, weil die leben ja noch. Und habe dann so Fortsetzungen geschrieben. Also ich habe als Kind schon große Lust entwickelt, Geschichten zu erzählen, Gedichte zu machen, mit Reimen zu spielen. Und das hat sich dann fortgesetzt neben dem Germanistik- und Publizistikstudium. Ich wollte so in Richtung Journalismus und habe dann beide Welten für mich entdeckt. Also ich bin Radiojournalist geworden und am Abend habe ich mich hingesetzt und habe mit Buchstaben gespielt.
Gerade dieses Spiel mit Sprache, wie wichtig ist denn das aus Ihrer Sicht, diese sprachliche Vielfalt für Kinder?
Bei jeder Lesung steht ein Flipchart oder eine Tafel dort und ich zeige Ihnen Sprachspiele. Ich nenne das Wort Detektiv. Ich zeige Ihnen, dass in einem Wort ein anderes drinsteckt und dass man mit Buchstaben spielen kann, weil ich glaube, das sorgt für Sprachkompetenz. Wenn du merkst, im Wort steckt ein Ort, in der Sprache steckt die Rache, im Gedicht steckt ich, dich und dicht. Also wir spielen damit mit Worten und finden Wörter und machen Reime. Und ich will Ihnen vermitteln, diese Buchstaben sind ein Spiel und Spielmaterial, mit dem man was erreichen kann. Und wenn dann ein Kind aufzeigt und sagt, ich habe eine Idee, schade, meine Wade ist nicht gerade, dann merke ich, sie hat schon verstanden, dass man mit Sprache spielen kann. Dann ist es schon ein ganz anderes auch Standing, so miteinander.
Sie haben mir eben erzählt, Sie haben heute eine Lesung gehabt. Sie waren auch letzte Woche in Tirol unterwegs auf Lesereise. Welche Reaktionen haben Sie denn da von Ihren kleinen Leserinnen und Lesern bekommen?
Ja, ich liebe ja diesen Kontakt mit den Kindern. Ich bin ja meistens in der Grundschule unterwegs, stelle 2, 3 Bücher vor, dann zeige ich ihnen, wie ich mit Sprache spiele, dann probieren wir es gemeinsam und dann gibt es immer die große Fragerunde. Und es berührt mich, dass da wirklich alles gefragt wird. Da wird gefragt, warum bist du alt, weil ich halt weiße Haare habe, bist du verliebt, was verdienst du mit deinem Buch? Oder leben deine Eltern noch? Oder gibt es verschiedenste Fragen? Und es ist so gnadenlos ehrlich. Dann versuche ich halt auf Augenhöhe zu antworten. Ich erzähle halt dann, dass meine Eltern schon gestorben sind, dass ich 64 Jahre alt bin, was ich mit einem Bilderbuch verdiene, nämlich so 40, 50 Cent im Schnitt, wenn man es genau nachrechnet. Also wir reden einfach miteinander und das freut mich dann, dass sie so ein Interesse an einem anderen haben, der sie da besucht.
Holen Sie sich vielleicht bei solchen Fragen auch mal die ein oder andere Anregung für die nächste Geschichte?
Ja, einige Bücher sind so entstanden. Ich mache viele Schreibworkshops, weil ich möchte Bücher vermitteln und sage dann, schreiben wir Fortsetzungen oder neue Geschichten oder neue Märchen. Und da gibt es manchmal so Sätze, die dann so im Kopf bleiben und die dann Geschichten werden. Ich habe ein Buch gemacht, das war voriges Jahr für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, Schneelöwe. Das beginnt mit dem Satz, ich bin ein weißer Schneelöwe, und den Satz sagt ein Junge. Und das war bei einem Workshop so. Das habe ich mir gemerkt und habe dann eine Geschichte geschrieben. So, da geht es um innere Stärke, was in uns stecken kann. Oder es gibt verschiedene Bücher, die damit zu tun haben, dass ich einen Satz gehört habe. Wenn jemand sagt, es gibt so Tage, da verliere ich alles, dann habe ich mir aufgeschrieben, es gibt so Tage, ein Buch von mir, wo sich ein Mädchen 12 verrückte Tage erfindet. Also das sind so kleine Sätze oft oder kleine Beobachtungen. Dann kriege ich Lust, eine Geschichte zu schreiben.
Heinz Janisch, Sie sind österreichischer Kinderbuchautor und zeigen in Ihren Büchern Kinder und deren einzigartigen Blick auf die Welt. Für Ihr Lebenswerk sind Sie vor kurzem mit dem sogenannten Nobelpreis für Kinderliteratur geehrt worden, dem Hans-Christian Andersen-Preis. Heinz Janisch, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne, ich danke Ihnen. Shut the layers off this body, look at it now. You thought it would be flawless the way you made it in your head. In your head. Shit, how I have grown tired making excuses for these scars that offend you. You haven't heard the half of it. How would you feel if told you my whole story. Oh yeah, we ain't your paradise. We made it our own.
can shine like in your advertisements, your freaking advertisements. Oh, they and no longer dictate the fabric of dreams or the magic within every woman I see. Our bodies are part of the story. You don't know these stories. You don't know our bodies. You don't know our bodies.
Kommen wir in MDR Kultur unter Büchern zum Debütroman der aus Bulgarien stammenden Autorin Anna Dimitrova. Der Titel Kanak Kids. Erschienen ist das Buch im Züricher Arktis Verlag. Im Mittelpunkt stehen hier Jugendliche aus ganz unterschiedlichen Wohnvierteln in München. Interessant ist dabei, dass die Autorin und Drehbuchautorin, die selbst im sogenannten Problembezirk Neuperlach gewohnt hat, eigene Erfahrungen in ihrem Roman verarbeitet hat. Karin Hahn hat den Roman gelesen.
Woher kommst du? Diese Frage kann die 16-jährige Desislava, genannt Desi, nicht ausstehen. Und so entscheidet sie sich für eine Doppelidentität, als sie an einem angesagten Münchner Gymnasium mit wenigen Ausländern angenommen wird. Zu Hause in der multikulturellen Plattenbausiedlung Neuperlach ist sie die schwarzhaarige, wortgewandte Desi aus Bulgarien, deren beste Freunde aus der Türkei stammen und alle sich gern über die Allmanns lustig machen. Am Gymnasium in der schicken Innenstadt jedoch trägt Desi eine blonde Perücke, blaue Kontaktlinsen und nennt sich Daisy. Hier verhält sie sich still und ist nur mit Chrissy befreundet. Auch sie gehört zu den Rich Kids, die keine Ahnung haben, wie es ist, in einer kleinen Wohnung zu leben.
Obwohl ich in Neuperlach gerne zu den Kanaks gehöre, traue ich mich nicht, die Seite meiner Persönlichkeit an Orten auszuleben, die überwiegend mit weißen Deutschen gefüllt sind. Dafür ist mein Bedürfnis, allen zu gefallen und niemanden zu enttäuschen, viel zu stark.
Dieser Drang, sich anzupassen, ist für Desi allerdings anstrengend. Zum einen sind da ihre Eltern, die mit ihr natürlich Bulgarisch sprechen und sich wünschen, dass sie einen osteuropäischen Freund nach Hause bringt, der ihre Kultur anerkennt. Zum anderen ist da die wirkliche Welt, in der sie akzentfrei Deutsch sprechen muss und sich bestens integrieren soll. Und so ist Desi ziemlich gut im Lügen und Verstellen, und wenn sie sich rassistische Sprüche anhören muss, schweigt sie. Besonders dann, wenn ihr Mitschüler Max zur Höchstform aufläuft. Als Bo aus Serbien sich als Neuer in der Klasse vorstellt, wird er so begrüßt.
Sheesh, Gastarbeiterfamilie oder wie? Wenn ihr kein Cash habt oder so, sagt Bescheid. Kannst jederzeit bei mir zum Putzen vorbeischauen. Die Mehrheit der Klasse lacht. Kein Wunder, dass Max weitermacht. Weißt schon, ist besser so, als uns zu beklauen.
Aber Bo reagiert schlagfertig, stellt Max bloß und gewinnt schnell die Anerkennung seiner Mitschüler. Desi hingegen ist ziemlich sauer auf den beliebten Bo, denn er hat durch Zufall ihr Geheimnis entdeckt und wohnt auch noch neben ihr in Neuperlach. Aber Bo würde Desi nie verraten, denn auch er führt ein Doppelleben. Bo ist mit Desis bestem türkischen Freund Ozan zusammen, der sich zum Unglück seiner Eltern als schwul geoutet hat. Da Desi neuerdings mit ihrem Mitschüler und schon ewigen Schwarm Ferdi viel Zeit verbringt, tun Desi und Bo so, als wären sie ein Paar. Durch diese Fake-Beziehung können sich Bo und Ozan heimlich sehen und Desi kann mit Ferdi ohne peinliche Elternkontrolle auf Partys gehen, was eine Weile gut funktioniert. Um sich der deutschen Leitkultur so richtig anzupassen, erklärt Bo Dessy, dass sie für das Frühlingsfest auf der Theresienwiese natürlich ein Dirndl tragen und ordentlich Bier trinken muss. Am wichtigsten ist aber, wie man schnell eine Flasche mit einem Feuerzeug öffnet.
Das klappt zwar nicht beim dritten oder beim vierten oder fünften Mal, doch irgendwann kriege ich es hin und halte die Flasche danach triumphierend hoch. Ha! Dafür sollte ich direkt den deutschen Pass bekommen.
In einem frechen, schnellen Erzählton mit viel Witz und Tiefgang entwirft Anna Dimitrova filmreife Szenen vom Leben Jugendlicher in München, ihren Gefühlswelten und den Identitätskrisen und über die erste Liebe. Dessy kann ihr mühevoll konstruiertes Lügengebäude nicht lang aufrechterhalten und ausgerechnet an ihrem 17. Geburtstag fällt es tragikomisch zusammen. Aber das hat auch seine Vorteile, denn dadurch erkennt sie, dass sie sich viel besser fühlt, wenn sie endlich ungefiltert sagt, was sie wirklich denkt. In ihrer dialogreichen wie authentischen Handlung, geschrieben in schnörkelloser Jugendsprache für Lesende ab 14 Jahren, schaut Anna Dimitrova in die sensible Innen- und die raue Außenwelt ihrer literarischen Figuren und zugleich kritisch auf die soziale Ungleichheit, die sich in unserer Gesellschaft immer mehr verschärft.
Meint Karin Hahn zum Debütroman der aus Bulgarien stammenden Autorin Anna Dimitrova. Kana Kids, halb angepasst und voll dazwischen, ist bei Arktis erschienen mit 384 Seiten für alle ab 14.
Kann ich einfach alles wieder sein? Es könnte niemals was passieren, es sollte nichts uns je entzweien. Auch wenn du immer wieder glaubst, es müsste noch viel mehr geschehen, es sollte alles möglich sein. Wenn du nirgendwo bist, dann ist es nirgendwie hier. Der Weg hat kein Ziel und mit wem willst du denn gehen? Nicht die Lösung ist unser Problem. Nicht die Lösung ist unser Problem. Ich hab vergessen, was es heißt, wenn wir den Albtraum und die Zeit, den Himmel und die Welt teilen. Ich mag dich nicht nur, wenn du weinst, kann durch die Tränen Leben sehen, lieb dich als Engel und als Schwein. Wenn du nirgendwo bist, dann ist es nirgendwie hier. Der Weg hat kein Ziel und mit wem willst du denn gehen? Nicht die Lösung ist unser Problem. Nicht die Lösung ist unser Problem.
Von Engeln und Schweinen, so hieß auch das Debütalbum von Felix Mayer, was 2010 rausgekommen ist. Und da merke ich auch immer wieder, an Musik kann man ziemlich gut ablesen, wie die Zeit vergeht. Auch der Klett Kinderbuchverlag aus Leipzig ist seinen Kinderschuhen entwachsen und feiert in diesem Jahr bereits seinen 15. Geburtstag. Zur Feier des Tages sozusagen war ich bei der Verlegerin Monika Osberghaus in den Verlagsräumen in der Richard-Lehmann-Straße zu Gast. Meine erste Frage an Sie war, wie verlief denn das Großziehen dieses Babys? Welche Höhen und Tiefen gab es?
Die ersten Jahre waren schon anstrengender als jetzt. Das dauert ja auch immer ein bisschen, bis man einen Verlag etabliert hat. Die ersten Titel kann ja gut sein, dass die sich auch nicht so gut verkaufen. Und dann haben die nichts im Rückraum, das sie dann trägt. Und das fand ich dann nervig oder auch manchmal besorgniserregend. Und das hat sich mit der Zeit aufgelöst. Und die glücklichen Momente sind immer die, wenn ich Leute finde, mit denen ich Bücher entwickeln kann. Das machen wir hier nämlich oft auch selber, zusammen mit Urhebern und Urheberinnen. Oder wenn ich irgendwo ein gutes Buch schon finde, wo ich eine Lizenz kaufen kann. Also wenn, oder wenn jemand mit einer super Idee ankommt, das sind totale Glücksmomente. Dieser Beginn, immer dieser Moment des Beginnens, das ist für mich sehr glücklich. Und die Tiefen entsprechend, wenn das dann total die Flops werden, das ist dann blöd. Oder auch Geldsorgen. Die ersten Jahre waren immer begleitet von Geldsorgen und der Hoffnung, dass es irgendwie klappt und sich trägt. Und das ist so ganz langsam dann auch so gekommen.
In meiner persönlichen Wahrnehmung hat sich Ihr Verlag einen Ruf erarbeitet, der so ungewöhnliche Bücher herausgibt. Sie sagen auch ganz klar zu Ihrem Programm, dass Geschichten auch gerne mal unkorrekt oder unkonventionell sein dürfen. Welche Philosophie steckt denn da dahinter?
Also der Grundgedanke ist, dass wir Bücher anbieten wollen, in denen Kinder ihr eigenes Leben erkennen können. Daraus folgt zwangsläufig, dass diese Bücher nicht immer korrekt sind, weil das eigene Leben der Kinder das auch nicht immer ist. Es ist ganz viel Aktualität und Gegenwart drin. Dadurch auch schlimme Geschichten, politische Geschichten. Ich will eigentlich immer Realismus. Das war das, was mir gefehlt hat, als ich die ganze Situation so beobachtete. Als der Verlag anfing, dann habe ich gesehen, es gab sehr viel Fantasy. Das war noch so im Kielwasser der Harry Potter Romane. Und da wollte ich einfach ein Gegengewicht anbieten. Und eigentlich ist es nach wie vor so. Wir haben jetzt auch wieder so eine riesen Fantasy-Welle. Und ich finde, Kinder brauchen alles und brauchen eben auch diesen realistischen Zugang.
Und was bestärkt Sie darin, also da so weiterzumachen? Man könnte ja auch sagen, okay, ich mache es mir vielleicht ein bisschen leichter und gehe in die Romantasy oder Fantasy-Richtung.
Das fände ich überhaupt nicht leichter, weil das wäre langweiliger. Es würde überhaupt nicht zu mir passen. Mich bestärkt sowas, das hat die Anke Kuhl, eine unserer wichtigsten Illustratorinnen, gesagt, als wir an einem Buch saßen, was dann auch wirklich ein Longseller wurde, was Preise gewonnen hat, was dem Verlag einen großen Schub gegeben hat. Das heißt Alles Familie über alle möglichen verschiedenen Familienformen. Zu einer Zeit, als das noch nicht so üblich war, dass man Patchwork-Familien sieht zum Beispiel. Und da hat die Anke, als wir mal über ein Bild telefonierten, hat sie mir so zugerufen, Monika, ich habe so ein relevantes Gefühl bei dem Buch. Und da wusste ich auch genau, was sie meint. Und das suchen wir eigentlich immer so, dass wir das Gefühl, wir machen hier was, was einen Unterschied macht. Also Bücher, die einfach einzigartig sind und die was transportieren, was Kinder angeht, was sie irgendwie anpiekst auch. Oder kitzelt, pritzelt irgendwie, also worüber sie dann anfangen zu reden, zu denken, wo sie dann selber noch in andere Sphären geraten, mit die irgendwie im Alltag auch hängen bleiben. Das ist das, was uns hier antreibt.
Was sagen denn die kleinen Leserinnen und Leser zu diesen besonderen Büchern? Haben Sie da Rückmeldungen? Wie sehen die Rückmeldungen aus?
Das ist immer schwierig, das wirklich im Großen einzufangen. Also ich mache es so ein bisschen im Kleinen. Ich gehe immer regelmäßig in eine Kita und lese vor. Und da kann ich immer gut gucken, an welchen Stellen lachen die oder wo konzentrieren sie sich gut oder wo schweifen sie ab. Also da lese ich so ein bisschen Reaktionen ab. Wir kriegen eigentlich oft Rückmeldungen von den Erwachsenen. Und oft ist es so eine Stimme wie, also ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist, aber der Junge liebt's. Und das bestätigt mich dann immer.
15 Jahre ungewöhnliche Bücher für Kinder finden und herausbringen. Was sind so die Überlegungen?
Ja, also Schlaflose Nächte gab es vor allen Dingen in dieser ersten Phase, wo es auch oft ums Geld ging. Was mich jetzt viel bewegt, ist tatsächlich, wie die Eltern drauf sind. Die Eltern sind wahnsinnig behütend geworden und die brauchen offenbar selbst ganz viel Beruhigung. Und die Erwachsenen suchen so eine Art neue, heile Welt und neue Idylle, das kann auch gerne eine ganz diverse und politisch korrekte neue heile Welt sein. Aber es ist eben auch eine Welt, die eigentlich in der Gegenwart noch nicht so existiert. Und ich weigere mich, dass wir das so darstellen sollen. Und ich finde es schade, wenn die Kinder ja so eine unechte heile Welt vorgespiegelt kriegen sollen. Und das beschäftigt mich manchmal, weil wir ja die Erwachsenen brauchen, als Komplizen, dass die Bücher kaufen. Die Kinder marschieren jetzt nicht selbst in die Buchhandlung. Und dann suche ich auch nach wie vor gute Stimmen für Kinderbücher. Und es fehlt schon immer bitterlich so eine Art Ausbildungsstation, wie wir das im Leipziger Literaturinstitut für die Erwachsenenliteratur haben. Ich weiß aber jetzt gar nicht, an wen ich mich wenden müsste. Und entsprechend kriegen wir hier massenhaft super schlechte Manuskripte angeboten. Und es gibt gar nicht so viele richtig tolle Kinderbuchautoren, die so auf der Höhe der Zeit schwungvoll, saftig und gut schreiben können. Und jetzt gerade haben wir ja auch wieder einen Mordstrend, der in Richtung Young Adult geht. Und wenn der Trend dann ganz woanders hingeht, dann heißt es auch, dass die entsprechenden Plätze in den Buchhandlungen für diese Trendprodukte freigeräumt werden. Aber die Kinder sind ja nun mal auch die Leser von jetzt und von morgen. Und wenn wir jetzt die Kinder nicht begeistern für Bücher, dann werden es die Jugendlichen und die Erwachsenen, werden es auch vielleicht nicht mehr so sein. Ne?
Wie sehen Sie denn die Zukunft des Verlages? Was glauben Sie, womit müssen Sie sich auseinandersetzen, mit welchen Entwicklungen?
Die Kinder brauchen Papierbücher, da bin ich sicher. Das Wischen macht einfach bei Geschichten nicht so viel Spaß. Und ich finde jetzt, das Buch ist einzigartig genial, wie es funktioniert für Kinder. Also da kann ich mir eigentlich sicher sein, da muss ich mich nicht mit neuen Formen beschäftigen. Was mich beschäftigt ist, gibt es in 15 Jahren, wenn ich dann auch in Rente bin, gibt es noch Leute, die so wie ich gerne solche kühnen Projekte machen und dabei nicht immer aufs Geld gucken? Oder falls der Verlag ihnen nicht selbst gehört, brauchen die auch Chefs, die so drauf sind? Und da weiß ich nicht. Es gibt ja immer mehr so Großkonzerne, dann kaufen die kleinen Verlage auf. Was tut das dann mit den kleinen Verlagen? Ne? Man muss dann immer schön Rendite machen. Und das heißt, man muss irgendeinem Massengeschmack folgen. Man kann keine kratzigen Themen bringen. Man kann keine Experimente, also jedenfalls weniger. Ich hoffe einfach, dass es weiterhin so eigenwillige Köpfe gibt, die das zu ihrer Sache machen. Und ja, der Nachwuchs, der macht mir Gedanken. Also ich hoffe einfach, dass es Nachwuchs gibt, der so drauf ist. Ich bin gespannt.
Meinte Monika aus Berghaus. Ich habe sie in den Verlagsräumen des Klett Kinderbuchsverlags in Leipzig getroffen. Der Verlag hat das Teenageralter inzwischen erreicht. Dieses Jahr werden 15 Jahre Aufregung, Kampf und Glücksmomente gefeiert. Dazu gehört auch der Sächsische Verlagspreis 2024 oder auch zwei nominierte Bücher für den Deutschen Jugendliteraturpreis in diesem Jahr.
Buonanotte, amici. È tempo di andar via. Quel che voglio dirvi in fretta dura una sigaretta e un bicchiere in compagnia. Per questo giorno, questa notte, sotto al vostro tetto grazie per il posto in più che mi avete apparecchiato. Ogni sorso che ho bevuto con voi a questa tavola, come se niente al mondo fosse più normale. Buonanotte amiche, me ne vado sul serio. Quel che voglio dirvi in fretta dura una sigaretta e un ultimo bicchiere. Grazie per queste ore passate a chiacchierare, la pazienza di ascoltare opinioni contrarie, per non avermi chiesto mai da dove sono sbucato, né dove vado, né quando, né perché. Buonanotte amici, è ora di andar via. Quel che voglio dirvi in fretta dura una sigaretta e un bicchiere in compagnia. Grazie per la libertà che vive a casa vostra, grazie per non chiedere se rende quanto costa, forse è per questo che ho la sensazione che la luce sia più calda qui che altrove. Buonanotte amici, è ora di andar via.
voglio dirvi in fretta, dura una sigaretta e un bicchiere in compagnia.
Auch in MDR Kultur unter Büchern kommen wir an der neuen Trendstudie Jugend in Deutschland 2024 nicht vorbei. Vor allem dann nicht, wenn die zeigt, dass die gegenwärtige Jugend von Pandemie, Krisen und Umbrüchen geprägt ist und darauf vermehrt mit Angst reagiert. Die Jugendbuchautorin Sarah Jäger greift in ihrem neuesten Roman diese Thematik auf. Ganz ehrlich und anhand der Geschichten zweier Jugendlicher. In und die Welt, sie fliegt hoch, liest man ein Chatprotokoll, das nur aus Sprachnachrichten und Textnachrichten besteht. Ein berührendes Buch über Freundschaft und Ehrlichkeit, meint Vivien Wied.
Ava und Henry sind vor 4 Jahren zusammen in die Grundschule gegangen. Plötzlich bekommt Henry eine Sprachnachricht von Ava. Angeblich hat sie seine Nummer beim Aufräumen gefunden. Und weil sie, wegen einer Sache, 2 Wochen Hausarrest hat und sich schrecklich langweilt und wohl sonst niemanden zum Quatschen hat, soll Henry ihr Gesprächspartner, ihr Zuhörer sein.
Du bist auch zu Hause, oder? Warum denkst du das? Weil du nicht so der Mensch fürs Freibad bist. Auf jeden Fall früher warst du nicht so der Mensch fürs Freibad. Bist auch nie mit zum Schwimmunterricht, weil du eine Entschuldigung fürs ganze Schuljahr im Ranzen hattest. Ich wäre jetzt im Freibad, wenn ich könnte. Definitiv wäre ich das, wenn ich dürfte. Mit Pommes und ganz viel Mayo. Aber die muss ein bisschen nach Sonnencreme schmecken, sonst ist es nicht richtig Freibad. Und was willst du dann von mir? Nur quatschen, damit die Zeit rumgeht. Du kannst natürlich auch schreiben, weil du ja lieber schreibst. Denke ich mir.
Aus geschlossenen Räumen heraus prallen Welten aufeinander. Ava sitzt in ihrem Zimmer fest und will nur raus. Henry bleibt lieber drin, denn draußen ist es ihm zu laut und zu viel. Verschickt Ava energiegeladene, übersprudelnde Sprachnachrichten, reagiert Henry zunächst mit zurückhaltenden, knappen Textnachrichten.
Ich habe das Gefühl, dass mir nur in meinem Zimmer nichts passieren kann, dass ich nur hier sicher bin. Stimmt schon, vom Auto überfahren werden kannst du dann nicht, aber ein Komet könnte dir aufs Dach fallen, Einbrecher, Feuer, Erdbeben und wenn sie mit Raketen beschossen wird, hilft dir deine Zimmertür auch nicht.
Erst nach und nach lässt sich der Junge auf diese ihm ungewohnte Unterhaltung ein, die immer intensiver, tiefgründiger, freundschaftlicher wird. Sie reden über ihre Grundschulzeit, ihre bisher peinlichsten Momente, ihre Träume und Ängste, erinnern sich an ein Kostümfest. Auf die Kinderparty ging Ava damals als komischer Vogel und Henry als Astronaut. Diese beiden Verkleidungen sind auch das Thema der Schwarz-Weiß-Illustrationen, die sich durch das gesamte Buch ziehen und das Chatprotokoll eindrucksvoll bebildern. Links erzählt Ava in Sprachnachrichten, rechts schreibt Henry. Diese ungewöhnliche Form des Textaufbaus, die der Smartphone-Realität angepasst ist, fordert etwas mehr Aufmerksamkeit als sonst. Das Lesen passiert nicht wie gewohnt, denn die Augen springen von einer Seite auf die andere und wieder zurück. Sarah Jäger schafft mit ihrer Erzählweise einen geschützten Raum, in dem sich die Leserinnen und Leser gemeinsam mit den beiden so unterschiedlichen 14-Jährigen bewegen können. Hier kann jede und jeder den eigenen Gedanken und Gefühlen nachspüren. Hier gibt es wohltuendes Verständnis und Unterstützung. Nicht nur hochemotionale Teenager sehen die Welt gerade auseinanderfliegen. Dieser Jugendroman zeigt mit seiner Freundschaftsgeschichte, dass die Welt auch hochfliegen kann und es sich lohnt, ehrlich miteinander zu reden.
Und die Welt, sie fliegt hoch, so der Titel des neuen Jugendromans von Sarah Jäger. Vivien Wied hat das Buch vorgestellt. Es ist im Rowohlt Taschenbuchverlag bei Rotfuchs erschienen und die 272 auch wunderbar illustrierten Seiten sind für alle ab 12 empfohlen.
Thank you.
Auch wenn er sich ziemlich heftig von seiner sehr kühlen Aprilseite gezeigt hat, der Frühling ist da und damit summt und brummt es bald auch wieder, kleine Tierchen krabbeln durch die Gegend. Und diese Krabbeltierchen sind heute das Thema in den Buchtipps in Kürze. Im Kindersachbuch Käferkolonne marschieren, flitzen und buddeln wirbellose Tierchen, die ein wenig an Außerirdische erinnern. Im besonderen Malbuch Flatterlinge muss man sich mit Ansage nicht an die vorgegebenen Umrisse halten, sondern soll seine Fantasie fliegen lassen. Und im Kinderroman Käferkumpel helfen diese tatsächlich, die Welt zu retten. Das sind die Buchtipps in Kürze, vorgestellt von Grit Krause.
Freundliche Außerirdische, die irgendwie vertraut wirken, begrüßen die kleinen Leserinnen und Leser auf dem Cover. Es sind Krabbeltiere unterschiedlichster Form und Farbe, die sich da für ein witzig gezeichnetes Gruppenbild aufgestellt haben. Der Titel des Buches: Käferkolonne. Der führt ein wenig in die Irre, denn in dem Buch geht's um mehr als Käfer. Autorin und Illustratorin Elise Gravel lebt hier ihre Leidenschaft für Tierchen aus, die zu den Wirbellosen gehören. Und das meint unter anderem Käfer, Schmetterlinge, Asseln, Spinnen, aber auch das Bärtierchen oder Schnecken. Dieses Kindersachbuch liefert Sachinformationen zu Körperbau von Insekten, deren Flügel und Flügelformen. Es schaut ins Innere einer Schnecke und auch, wer da alles in der Erde unterwegs ist. Das alles ist sehr übersichtlich und kindgerecht formuliert, zielt nicht auf Vollständigkeit und möchte kleine Forscherinnen und Forscher für die Sache interessieren. Anhand der fröhlich lustigen Porträts einzelner Tiere, wie dem Giraffenhalskäfer oder der Skorpionsfliege, könnte das auch gelingen. Die realen Tierchen sind vielleicht nicht jedermanns Sache, aber das Comic-ähnliche mit den Sprechblasen, die witzigen Zeichnungen und die lustigen Fakten könnten Vorbehalte überwinden helfen. Elise Gravel, Käferkolonne, aus dem kanadischen Französisch von Anne-Kathrin Heffner. Tulipan Verlag, 64 Seiten für alle ab 4. Auch dieses Mal sind die Malvorlagen für Flatterlinge des belgischen Illustrators und Schriftstellers Karl Knöth einzigartig. Wie auch schon bei den Vögeln oder in seiner Unterwasserwelt braucht es weder Talent noch spezielle wissenschaftliche Kenntnisse, um dieses Malbuch zu seinem ganz persönlichen Malbuch zu machen. In diesen Büchern setzt der Illustrator nicht auf die exakten Schwarz-Weiß-Figuren, die ausgemalt werden sollen, sondern hat ein etwas anderes Konzept. Da sollen zum Beispiel in Tusche gemalte Schmetterlingskörper ergänzt werden, sodass sie seltsam, unheimlich oder auch unsichtbar wirken. Man soll hinzufügen und ausmalen, Wiesen und Gärten verschönern und das einfach drauf los und im eigenen Stil. Zusätzlich animieren die comicartigen, witzigen Vorlagen zum Geschichtenausdenken und Austauschen. So schön wie das Buch auch ist, es ist zum Benutzen da. Knöth meint dazu: Du kannst kritzeln und zeichnen, malen und färben. Und nein, du musst nicht innerhalb der Umrandung bleiben. Schenk deiner Fantasie Flügel, lass sie fliegen. Und das klappt mit diesem besonderen Malbuch, denn es lockt Erfinder- und Schöpfergeist hervor, verursacht kreativen Farbenrausch und weckt, so ganz nebenbei, das Interesse für zarte Flatterlinge. Karl Knöth, Flatterlinge, Malen und Zeichnen mit Karl Knöth. Ein Malbuch, Bohem Verlag, 80 Seiten, für alle ab 3. Käferkumpel hat Suchtpotenzial. Der 13-jährige Darkus ist auf der Suche nach seinem spurlos verschwundenen Vater. Der hat mit Lucrezia Cutter an einem geheimen Projekt gearbeitet. Cutter ist eine berühmte Fashion-Genetikerin und der Bösewicht in der Geschichte. Hinzu kommen noch zwei extrem schräge, leicht unterbemittelte Typen, die Darkus fesseln und einsperren. Doch der Junge hat tausende kleine, intelligente Helfer, die ihn befreien. Hirsch- und Sandlaufkäfer, Glühwürmchen, Atlas, Herkules und Riesenbockkäfer. Und diese Horde Käfer, allen voran Nashornkäfer Baxter, rettet nichts Geringeres als die ganze Welt. Die Idee, Käfer zu wichtigen Protagonisten zu machen, ist hervorragend aufgegangen. Hinzu kommen drei großartige Kindercharaktere, die mutig, abenteuerlustig und dabei ganz verschieden sind. Mit viel Feingefühl hat Autorin M.G. Lennart sie so gut beschrieben, dass sich fast jede Leserin, jeder Leser in einem der Kinder wiederfinden kann. Dieses Buch bildet ganz unaufgeregt und ohne Holzhammer kleine Coleopterologen, also Käferkundler, aus Und nach dem Lesen des spannenden Kinderromans könnte man vielleicht sogar die ein oder andere Krabbeltierphobie überwinden. M.G. Leonard, Käferkumpel, Band 1. Aus dem Englischen übersetzt von Britt Somann-Jung. Chicken House, 336 Seiten, für alle ab 10 Jahren.
Es krabbelt und brummt in den Buchtipps in Kürze. Grit Krause hat uns folgende Bücher vorgestellt. Käferkolonne von Elise Gravel. Das Malbuch Flatterlinge von Karl Knöt und Käferkumpel von M.G. Leonard. In dieser Stunde MDR Kultur unter Büchern haben wir Ihnen Lesestoff für die jüngere Zielgruppe präsentiert und mit Menschen gesprochen, die unmittelbar an Kinderbüchern beteiligt sind und das mit großer Leidenschaft betreiben. So haben zum Beispiel Kinderbuchautor Heinz Janisch und Verlegerin Monika Osberghaus sich in die Karten gucken lassen. Mein Name ist Britta Selle. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern wie immer viel Spaß beim Lesen.
Alle unsere Podcasts finden Sie zum Abonnieren unter mdrkultur.de.